Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Lars-Hendrik Beger und
Jax Brasket. Hi.
Vom obdachlosen Straßenmusiker in Berlin zum Frontmann einer der größten deutschen Punkbands. Es ist die Geschichte von Jax Brasket. Mehrere Jahre lebte er in Berlin auf der Straße. 2021 wurde er dann zum Sänger der Band Slime. Über diesen Weg, über das Licht an dunklen Orten, wie er es nennt, hat er nun ein Buch geschrieben, gemeinsam mit dem Journalisten Christian Schlodder. Dreck und Glitzer heißt das. Darüber spreche ich mit ihm. Jax Brasket, hatten Sie eigentlich viel Glück oder viel Pech im Leben?
Wow, das ist sehr schwierig zusammenzufassen. Insgesamt würde ich sagen, extrem viel Glück auf lange Sicht.
Warum?
Ich bin noch hier, ich habe einen Puls, ich sitze hier bei Ihnen. Also im Vergleich zu vor ein paar Jahren würde ich sagen, ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt. Talent allein reicht nicht.
Einmal für alle, die Sie nicht kennen. Sie sind kurz nach Ihrer Geburt in Texas positiv auf sämtliche Drogen getestet worden, dann kam Intervention durch das Jugendamt, es kam zur Adoption. Sie sind dann aufgewachsen in der bayerischen Provinz. Und auch da war es nicht immer leicht für Sie. Was sind Startbedingungen, die man im Leben ausgleichen kann? Und was sind Startbedingungen, die man nicht ausgleichen kann?
Ich würde sagen, man kann alles ausgleichen, was nicht mit fehlenden Gliedmaßen zu tun hat. Es kommt einfach darauf an, wie sehr du etwas willst. Oder nicht willst. Vielleicht.
Da spricht der Texaner aus Ihnen, höre ich daraus.
Möglich, vielleicht ja. Auch einfach.
Das klingt so ein bisschen nach dem American Dream.
Ja, ich kenne das andere Amerika, das Menschen nicht aus dem Fernsehen kennen. Insofern, so einfach ist die Antwort nicht.
Ja, beschreiben Sie das mal. Also was zeichnet Ihre Lebensgeschichte bis zu dem Punkt, wo dann die Musik auch eine große Rolle spielt? Was zeichnet die aus?
Na, da spielt ja nicht nur Amerika mit rein. Deswegen bin ich gerade etwas verwirrt, wie ich die Frage beantworten soll. Was zeichnet, also ich komme halt aus sehr ärmlichen Verhältnissen ursprünglich, was meine biologische Familie angeht. Und die habe ich dann mit 18 ausfindig gemacht und war dem dann komplett ausgesetzt. Einige Fragen hatten sich beantwortet, so. Ganz viele Fragen mit, was stimmt mit mir nicht. Das können sehr viele Menschen, die adoptiert sind, nachempfinden, wenn du dann auf einmal gegenüber Menschen stehst, die aussehen wie du, die sich bewegen wie du, dieselben Macken haben und du feststellst, oh wow, dafür kann ich überhaupt nichts. So sind wir alle. Der Teil ist ziemlich spannend. Was jetzt das Geopolitische angeht, ist halt Trailerpark, ne? Die andere Seite der Gleise, das Amerika, das zwar mittlerweile öfter, aber nicht das Hollywood-Amerika, ein ganz anderes Amerika.
Und Ihre Geschichte ist aber ja doch, weil Sie diesen Kontrast ziehen, und das sagen Sie ja auch, das ist ja fast Hollywood-Stoff. Lassen Sie uns mal über die Geschichte sprechen. Sie sind 2016 nach Berlin gegangen, Sie wollten dort einen Lehrgang zum Chef de Bar oder Barkeeper, habe ich das jetzt interpretiert, machen. Und Sie landen dann über Umwege und auch einfach durch viel Pech, muss man sagen, in der Obdachlosigkeit. Sie haben das jetzt für Ihr Buch aufgeschrieben. Wie ging es Ihnen dabei? Was war das für eine Erfahrung?
Wir reden hier von 6-7 Jahren meines Lebens. Und mal ging es mir weniger gut und mal ging es mir besser. Aber insgesamt war Berlin sehr gut zu mir und ich habe dieser Stadt unglaublich viel zu verdanken. Also ein komplett neues Leben im Grunde. Ich durfte mich hier selbst neu erfinden. Das ist eigentlich das, was da draußen passiert ist.
Aber zu diesem Weg gehört ja die Obdachlosigkeit, da gehört Drogensucht, dazu gehört auch Kriminalität. Hat das manchmal wehgetan, das nochmal zu durchleben für den Text, um das aufzuschreiben?
Oh, ganz, ganz schrecklich, ja. Ich wurde auch gewarnt. So, what's up? Du willst ein Buch schreiben? Okay, viel Spaß. Ich kann es jetzt nachempfinden. Ich hab meiner Lebensgefährtin letztens gesagt, wenn ich irgendwann in nächster Zeit auf die Idee kommen, nochmal ein Buch zu schreiben, dann möchte ich von dir folgende Worte hören. So, entweder ich hoffe, es ist ein Kinderbuch, ansonsten schade, ich mochte dich. Weil so schnell tue ich mir das nicht nochmal an. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, aber auch ein sehr gesunder.
Und warum war der Ihnen so wichtig? Sie beschreiben ganz am Anfang des Buches, wie Sie vom Verlag das Go bekommen und wie Sie mit Christian Schlodder mit richtigem Shampoos anstoßen. Also das scheint ja auch etwas gewesen zu sein, was Ihnen sehr, sehr wichtig war.
Was heißt wichtig? Es war im Grunde ein Scherz, eine lange Zeit lang, als Mr. Schlodder die ersten Artikel über mich geschrieben hat. Der erste war in der Intro damals noch.
2018, glaube ich, ne?
Genau, das war die vorletzte Ausgabe, die noch geprintet wurde. So ging das los und der hat mich zwischendurch auch mal Kontakt verloren, aber der hat mich immer wieder begleitet. Und jedes Mal wurde es ein bisschen weniger scherzhaft, die Idee mit dem Buch. Er wollte schon immer eins schreiben, mir wurde schon immer gesagt, ich sollte eins schreiben. Das war bevor der ganze Wahnsinn hier passiert ist. Und irgendwann haben wir einfach gesagt, so jetzt oder nie, jetzt machen wir es einfach. Schreiben Exposé und gucken, was passiert. Und ja.
Das Ergebnis kann man jetzt nachlesen. Sie beschreiben in dem Buch ja dann eben auch in dieser Phase der Obdachlosigkeit, wie sehr Musik Ihnen in dieser Zeit immer wieder geholfen hat und wie zentral das ja auch war. Warum spielt Musik so eine wichtige Rolle in Ihrem Leben?
Ja, einerseits ist auch das, glaube ich, genetisch bedingt. Mein leiblicher Vater ist Bluesmusiker in Texas. Sein Vater war schon Musiker, der hat damals noch auf Mississippi-Dampfern in einer Dixieland-Jazz-Band gespielt und hatte dann später eine 24-Stunden-Live-Kneipe in Galveston, als das noch ging. Mhm. Andererseits mein Adoptivvater, von dem ich mich vor 2 Wochen verabschiedet habe, der hat es hinter sich.
Mein Beileid.
Alles gut. Wie gesagt, er hat es hinter sich. Das ist alles gut. Er hat das alles gesagt und ich weiß, er hört heute zu. So, das ist alles cool. Aber auch der hat mich, meine Mutter hat nie viel Musik gehört. Und wenn mein Vater zu Hause war, dann lief Musik. Oder wenn ich bei ihm im Auto saß und Gefühle ausdrücken, war in der Generation meines Vaters, geschweige denn der meiner Mutter, die ist noch ein paar Jahre älter, nicht so groß geschrieben, Nachkriegskinder, ne? Aber anhand der Musik, die er gerade hörte, wusste ich, wie es ihm ging. Und später haben wir auch ganz viel über Musik kommuniziert, wenn ich erklären wollte, wie ich mich fühle.
Und das haben Sie ja genutzt. Sie sind dann in Berlin am Langen Jammer, das ist eine Brücke am S-Bahnhof Stockower Straße. Da haben Sie sich einen echten Status erspielt über die Jahre. Das war Ihr Ort. Wie kam es, dass Sie von dort, von dem Langen Jammer, zum Slime-Frontmann wurden?
Es war eine Aneinanderkettung verschiedener Zufälle. Es gab irgendwann ein Viralvideo. Grüße an Melli hier an dieser Stelle. Die kam gerade vom Sport und hat, ich wollte eigentlich Feierabend machen und die hat dann ein Handyvideo aufgenommen von einem Song, der heißt Parkbank in Treptow. Und den hat die dann auf Facebook geteilt und irgendwann innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Wochen waren wir auf 750.000 Klicks. Und dann kam langsam aber sicher die Aufmerksamkeit und die ersten Angebote von Would-Be-Managern und Produzenten, die eigentlich nur einen Laptop in Omas Speicher hatten, bis hin zu wirklich großen Läden, das mich fast noch mehr eingeschüchtert hat als alles andere. Und irgendwann habe ich mich dann für jemanden entschieden, der es einfach mal versuchen wollte und mir nicht allzu viel versprochen hat. Und der hat mich dann in Christian Mews Studio geschleppt, Salon Berlin in Lichtenberg. Und mit dem habe ich mich dann angefreundet. Dann kam Corona und dann ist mein Vorgänger ausgestiegen.
Der Gürer. Mhm.
Genau. Und nicht allzu lange später bekam ich dann eine Nachricht von Herrn Mees. Also er meinte, kannst du mal vorbeikommen, wir möchten mit dir reden. Und ich dachte, es ginge um ihn und seine Lebensgefährtin. Ich gesagt, ein Umzug kann es nicht sein, ich habe euch gerade erst beim Umziehen geholfen. Es waren nicht die beiden, sondern die Band wollte mich was fragen. Und dann hat er mir im Grunde eine Audition vorgeschlagen.
Ja. Aber das ist ja eine Band, die gibt es seit fast 4 Jahrzehnten. Ich habe vorhin in der Anmoderation gesagt, das ist eine der größten deutschen Punk-Institutionen. Wie geht man denn mit Erwartungen um, die das ja auch mit sich bringt? Gerade als Nachfolger des Leimgesichts schlechthin, der Gyura.
Immer schön durch den Arsch atmen. Mhm. Fake it till you make it. Keiner von uns wusste, ob das funktionieren würde. Für die Band stand einfach ganz schnell fest, jetzt irgendeinen bekannten Sänger zu casten, das kann nur schief gehen. Und meine Texte ließen sich irgendwie auch auf Slime umtransportieren quasi. Und das war auch meine Bedingung. Also ich habe gesagt, ich mache gerne mit, lass uns treffen. Ich suche mir 5 Songs raus, die spielen wir. Und wenn ihr dann sagt, ja, haben wir Bock, dann möchte ich zum nächsten Album Texte beitragen.
Das haben sie ja auch gemacht. Zum Beispiel Sein wie die, das ist ein Song von Ihnen, oder?
Eigentlich sind alle auf dem Album von mir, außer Ebbe und Flut. Das ist eine neue Version, die ich nochmal eingesungen habe. Die gab es schon. Alle anderen entstammen meiner Feder, was und Worte angeht.
Im Song Sein wie die, da singen Sie, Glück ist nur ein Schnappschuss, viel zu kurz der Augenblick. Können Sie den Moment genießen gerade oder ist da auch ein bisschen Angst, dass sich das Ganze nochmal wenden könnte?
Ich bin überhaupt ein wandelnder Ausnahmezustand gerade, irgendwo zwischen Trauer und ganz viel neuer Verantwortung. muss mich ja jetzt auch um meine Mama kümmern. Und habe Leute und ein Team und Kollegen, die auf mich zählen. Klar ist da auch Angst mit bei, aber am Ende ist alles nur, wir haben nur jetzt gerade.
Sagt der Musiker und Autor, jetzt kann man sagen, Tex Brasket, Dreck und Glitzer, über das Licht an dunklen Orten heißt sein Buch, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Corso. Kunst und Pop.